Verrückt. Ein Podcast über alles mit Psych am Anfang. Bist du nur traurig oder schon depressiv? Bist du genervt oder hypersensibel? Wie viel Alkohol ist eigentlich zu viel? Und wer bestimmt, was normal ist? Dr. Jakob Hein weiß es auch nicht, aber er versucht es wenigstens in seinem Podcast herauszufinden. Das ist Verrückt.
Mein Name ist Jakob Hein und das ist Verrückt. Ich habe heute hier bei mir einen Gast, den ich seit vielen Monaten schon zu gewinnen versuche. Und das Witzige ist daran, dass er eigentlich mal früher bei mir im Haus gewohnt hat. Und so haben wir uns kennengelernt, zwei Stockwerke voneinander getrennt. Und da haben wir manchmal zusammen gekocht. Und dann ist er weggezogen und die Anreise heute fühlt sich so an, als wäre er zurück nach Hause in sein Heimatland gezogen. Ich bin heute von Berlin aus 3,5 Stunden nach Potsdam gefahren. Ich möchte nicht darüber reden. Und vorher hattest du einmal, hatte dich die Ministerin gerufen, einmal warst du noch irgendwie was. Also es ist unglaublich, dass wir es heute geschafft haben, miteinander zu sprechen. Ich begrüße ganz herzlich Stephen Feelgood.
Ja, sehr schön, Jakob. Toll, dass es geklappt hat. Beim dritten Mal.
Ist Feelgood ein häufiger Name? Keine Ahnung, in Australien? Oder gibt es Kulturen, in denen dieser Name häufig ist?
soweit ich weiß, dass der Name ist nicht so häufig.
Ja. Und muss man dann Psychologe werden, wenn man so heißt? Also gibt's das so wie so eine
Das wird mir, ich finde, viel zu oft gesagt, ja, dass man am Ende dann Psychologe sein muss. Aber ich würde sagen nicht. Es gibt andere Berufe auch.
Was haben deine Eltern gemacht?
Meine Eltern waren, meine Mutter war Hausfrau und dann hat sie irgendwann Immobilien gekauft und mein Vater war Käufer.
Deine Mutter hat ihm die Immobilien verkauft? Nein.
Okay. Ja.
Okay. Australien ist, also du kommst aus Australien, aus Queensland. Und Australien ist zwar im Eurovision Song Contest, aber ja nicht in der EU.
Ja, das ist dann, ich finde, das ist ein altes Problem, die Australier. Die wären so gerne dann Teil der EU oder Europa, sind sie aber nicht, aber dann starten sie solche Versuche dann so. Zumindest sind wir bei der Eurovision dann so.
Genau. Ja. Und wie ist das, Australien wäre jetzt lieber bei Großbritannien oder lieber in der EU? Also so von deiner Wahrnehmung her.
Meine Wahrnehmung, es war immer ein sehr, es ist ein angespanntes Verhältnis zum Großbritannien. Ja. Einerseits, wir sind eine alte Kolonie dann gewesen und sehr beeinflusst durch dann Großbritannien, aber wir sind auch große Konkurrenten. Und das sieht man dann beim Sport insbesondere. Aber am Ende viele Australier aufgrund der Sprache würden sagen, ja, näher zu Großbritannien.
Mhm. Ja, okay. Mhm. Aber du bist natürlich nicht hier in diesem Psychiatrie-Podcast wegen dieser Themen, sondern du bist forensischer Psychologe. Kann man das sagen? Oder also sag mal, was du von deiner Ausbildung her bist.
Ja, meine Ausbildung her, ja. Ich habe dann in Australien studiert und das System war zumindest damals, das war Mitte 90er, war ich schon fertig. Mit einem Bachelor in Psychologie und danach ein Master in forensischer Psychologie und klinischer Psychologie.
Ja.
Und das ist ähnlich wie hier, würde man eine Psychotherapie-Ausbildung machen und dann mittlerweile kann man auch einen Master in Rechtspsychologie machen.
Und war das damals so ein theoretisches Interesse oder kanntest du schon Leute, die, oder hattest du schon praktische Erfahrungen in dem Bereich forensischer Psychologie?
Es war, ja, ich hatte dann auch praktische Erfahrung. Nach dem ersten Studium war ich an der Uni. Ich dachte, ich würde dann weiter studieren und auch einen Master machen, vielleicht eine Doktorarbeit. Ich fand das für mich ein bisschen langweilig an der Uni.
Ja.
Und dann kam die Möglichkeit, dann befristet dann gleichzeitig in einem Gefängnis zu arbeiten. Das habe ich dann ausprobiert. Ich dachte, da möchte ich hin.
In welchem Gefängnis? Verstehe. Es gibt einfachere Wege ins Gefängnis.
Ja, aber mit diesem Weg, dann wird man zumindest bezahlt. Das fand ich ganz gut. Ja, das Gefängnis hieß Long Bay Jail.
Ja.
Einer der ältesten Gefängnisse in Australien in Sydney.
Okay. Ja. Du, weil du warst dann, du hast in Sydney, an der Universität in Sydney genau, studiert.
Genau, ja.
Und dann hast du gemerkt, das ist was für dich.
Ich dachte, das ist was für mich. Und dann, ich habe meinen klinischen Master, den erstmal abgebrochen. Da es ging dann eher Richtung dann Psychotherapie, Psychiatrie. Und ich dachte, nein, ich möchte eher dann Richtung dann kriminelles Verhalten, dann in die Richtung studieren und dann arbeiten. Dann bin ich umgeschwenkt.
Und genau, und dann bist du forensischer Psychologe geworden? Oder?
Ja, in Australien würde man das sagen, der Begriff, den Begriff gibt es hier nicht wirklich. Man könnte Rechtspsychologe sein,
ja.
Aber ja, hier bin ich dann Diplompsychologe.
Ach so, okay.
Würde man sagen.
Aber du hast dich, du bist dann, und du bist dann der Liebe wegen hierher gekommen, mhm, und hast dann, wie war es dann hier sozusagen reinzukommen? Ich meine, die Rechtssysteme mhm, unterscheiden sich ja schon. Mhm. Wie ist das Rechtssystem in Australien? Also, ich habe ja immer den Eindruck, dass in Amerika wird irgendwie jeder, der nicht schnell genug weggelaufen ist, erstmal ins Gefängnis gesteckt, mhm, und dann mhm, guckt man. Mhm. In Deutschland ist ja das Gefängnis schon eine letzte Maßnahme, mhm, und man probiert auch die Leute sehr, sehr schnell sozusagen, sag mal, an die lange Leine zu nehmen, mhm, ihnen Möglichkeiten zu geben und so. Also, mhm, wie ist es in Australien? Mhm. Also von der Philosophie
her? Ja, ich finde, die fahren dann, weil es ist eher ein Mittelweg da ist. Leider ist Australien, da sind viele Ähnlichkeiten auch dann mit dem amerikanischen System. Und da Australien auch eine alte Strafkolonie war, das hat dann immer noch einen Einfluss gehabt, dass ich noch da war. Aber ich habe auch dann eine Art dann Wende erlebt, wo die wirklich aufgrund von mehreren Skandalen festgestellt haben, dass einfach besonders Hochrisiko dann Straftäter zu inkassieren, zu inhaftieren, dass es sehr wenig bringt und wir müssen dann Behandlungsmaßnahmen da einführen.
Ja, okay.
So, es war schon eine Zeit, wo wir einen Schritt nach vorne genommen haben. Aber die Inhaftierungsrate in Australien ist höher als in Deutschland. In Großbritannien ist es höher als in Deutschland. Und wenn man die USA als Vergleich nimmt, das ist dann viel höher als in Deutschland.
Die USA, ja.
Ja, die USA. Ja.
Ja,
unsere Haftstrafen sind etwas kürzer in der Regel und sehr orientiert an eine Entlassung und Wiedereingliederung.
Ja, genau. Also das ist so der prinzipielle Gedanke ist eigentlich wirklich. So kam es mir immer vor, dass es hier immer wieder darum geht, Leute, dass man sagt, okay, das sind Teile der Gesellschaft und wir müssen gucken, wie kommen genau, die wieder rein, genau, während es in den USA ständig, ja, darum geht, die Leute irgendwie einzusperren.
Ja, einzusperren und manchmal für immer. Wir haben viele sehr junge Männer da, die sehr lange Haftstrafen haben, so lange, dass sie eigentlich nie entlassen werden. Und das prägt dann natürlich auch die Gefängnisse in den USA, dieser junge, gewalttätige Männer ohne Hoffnung. Ja,
okay, das ist natürlich auch nicht hilfreich dann sozusagen, weil die haben einfach auch nichts zu verlieren.
Genau, sie haben nichts zu verlieren und deswegen, ich denke, das ist ein Grund, weswegen die so viel Gewalt in diesen Gefängnissen haben. Die Ausbildung der Vollzugsbeamten ist viel kurz in den USA hier. Ich finde, unsere Vollzugsbeamten haben eine vernünftige Ausbildung und die haben den meisten Kontakt mit den Strafgefangenen.
Die Vollzugsbeamten.
Von daher, die müssen wirklich gut ausgebildet werden.
Weil da natürlich dann auch Gefahren bestehen, jetzt nicht nur bezüglich Gewalt, sondern ja auch bezüglich Korruption oder so. Also die Vollzugsbeamten sind ja auch irgendwie der Draht zur Welt oder so.
Die sind auf jeden Fall der Draht zur Welt, aber die Probleme sind eher dann, wenn die Vollzugsbeamten selbst nicht dann an Wiedereingliederungen haben könnten und sehen nicht dann die Behandlung der Strafgefangenen und dadurch die Schutz der Allgemeinheit aus unserer Hauptaufgabe, dann würden sie dann dagegen wirken. Und genau, so die sind wirklich Teil des Behandlungsteams im deutschen Vollzug, auf jeden Fall in Brandenburg, wo ich arbeite. Und in den USA, es hängt wirklich vom Bundesstaat ab. Einige sind eher liberal, andere sehr konservativ und die führen sehr oft diese Funktion, wie früher auch in Deutschland, als Schließer.
Ach so, dass sie einfach sich nicht als Teil des Teams betrachten, genau, sondern einfach, sie machen die Tür zu und genau, wenn jemand sehr laut ist, dann kriegt er einer aufs Maul.
Oder? Ja, und das ist seit langem nicht der Fall hier in Deutschland.
Okay.
Von daher braucht man eine längere, komplizierte, komplexe dann Ausbildung für die Vollzugsbeamten.
Aber du bist dann eben aus Australien nach Deutschland gekommen und wie ist das dann? Ich meine, du kannst dich ja nicht einfach bewerben. Die sagen ja, sie kommen ja aus dem Ausland, sie wissen gar nicht, wie es hier zugeht oder so.
Ja, das war schon schwierig. Erstmal, als ich ankam, ich würde sagen, kaum bis gar kein Deutsch sprechen. Das war die erste Aufgabe, und dann irgendwelche Arbeit zu finden. Ich weiß, als wir noch im gleichen Haus gewohnt haben, meine Haupttätigkeit war bei einem Winterdienst.
Ja.
Und ein bisschen Aushilfearbeit an der Charité bei Forschungsprojekten. Aber ja, mein Haupteinnahmequelle war bei einem Winterdienst.
Okay.
Und
damals gab es noch Winter auf.
Ja, genau. Das ist dann, ja, das ist mittlerweile ein Flussgeschäft. Denke ich auch jeden Winter. Ich frage mich, wie die Firmen das überleben. Eher dann mit Gartenarbeit wahrscheinlich mittlerweile. Aber so viel Schnee dann wegzuräumen, gibt es nicht mehr. Genau. Und dann, ich habe mich dann für eine Stelle in Brandenburg beworben. Das war in einer Behandlungsabteilung. Und da ich schon diese Arbeit in Australien gemacht habe, ich hatte die Voraussetzungen schon.
Sozusagen auf dem Papier.
Auf dem Papier. Und die Frage war aber, ob mein Studium oder die zwei Studien da in Australien vergleichbar waren mit dem deutschen Diplom in Psychologie. Das hat Monate gedauert, bevor es festgestellt, ja.
Und wer hat das dann, also dann geht man zu irgendeiner Behörde oder irgendwie sowas?
Genau, das macht dann das Bildungsministerium eigentlich.
Und die Arbeit mit den Gefangenen war dann aber sicherlich nicht so ein großes, also das stelle ich mir vor, war da nicht so ein großes Problem, weil da diese Art von Arbeit kanntest du ja, ja, oder? Oder wie ging es den
Inhaftierten? Das war kein Problem für mich. Wir hatten manchmal Verständigungsprobleme, aber ich fand auch, die Gefangenen waren sehr großzügig.
Ja.
Und da ist war oft die Idee, ja, außer Psychologe, man muss die Sprache so gut kennen, alle Nuancen, sonst würde es nicht
funktionieren. Damit man die Gefangenen umprogrammieren
kann. Genau, ja, was sowieso nicht geht, muss man feststellen. Mein Deutsch wurde sehr schnell viel besser durch diesen täglichen Arbeit dann mit den Strafgefangenen. Und auch in der Anfangsphase, die waren sowieso, ich fand das sehr großzügig und ich weiß nicht, ob sie langsamer gesprochen haben, aber wir konnten uns sehr gut verständigen und ja.
Was ist die Arbeit da? Ich meine, die Leute sind ja also für mich als niedergelassener Psychiater natürlich ein Traum. Die Leute können nicht zu spät kommen, weil die wohnen ja da. Also ich weiß gar nicht, wie ist der Kontakt zu denen? Werden die sozusagen vorgeführt oder hast du eine Sprechstunde oder wie läuft sowas eigentlich ab? Also jetzt so im ganz Konkreten.
Ja, das hängt von der Abteilung ab. Ich war in der Sozialtherapie. Das ist unsere Hauptaufgabe da, ist dann die Behandlung und Wiedereingliederung von rückfallgefährdeten Strafgefangenen. Und laut Gesetz müssen sie in diese Abteilung verlegt werden.
Ja.
Und
jeder rückfallgefährdete Straftäter.
Ja, wir haben die ab ein mittleres Risiko genommen, man steckt dann viel Ressourcen in diese Abteilungen rein und wir wissen, dass es wenig Sinn macht, dann eine langjährige Behandlung mit einem Gefangenen zu machen, wobei er wahrscheinlich sowieso nicht rückfällig wird. Es ist nicht, dass alle hoch rückfallgefährdet sind.
Ah, okay.
So, wir haben sozusagen die Gefährlichsten genommen.
Ja.
Und die haben dann eine intensive Behandlung bekommen. Wie ist das der Kontext für den Strafgefangenen? Sehr unterschiedlich. Die meisten, ehrlich gesagt, wollen aber nicht in dieser Abteilung sein.
Okay.
Was sie wollen, ist, das ist sehr menschlich, so schnell wie möglich entlassen zu werden.
Ja.
Und so fängt man an mit den Gesprächen. Eigentlich haben wir das gleiche Ziel. Ich möchte auch, dass er so schnell wie möglich entlassen wird. Aber es gibt dann Bedingungen dazu. Und das ist, dass wir müssen davon überzeugt werden, dass sein Risiko stark gesunken ist.
Nochmal zu den äußeren Rahmenbedingungen. Also okay, das ist jetzt erstmal von der Gesellschaft her, ist das mir klar. Man nimmt natürlich nur Leute, die stark rückfallgefährdet sind, weil die, wo man denkt, die werden nie rückfällig werden. Das sind vermutlich sehr viele Männer, gehe ich jetzt einfach mal davon aus.
Ja, also, Straftaten, das ist schon Männersache, muss man sagen. Ja. Richtung 90% der Inhaftierten sind Männer.
Und bei den Rückfälligen würde ich dann fast 100% vermuten, oder? Weil ich stelle mir vor, dass das Frauen so sind, die aus Beziehungstaten oder so gewalttätig sind. Mm-hmm. Weiß ich nicht, hattest du psychopathische Frauen auch in deiner Zeit?
Ich war nie zuständig für den Frauenvorzug. Ja. Ja, es gibt aber auch psychopathische Frauen. Und ja, wenn es um eine Beziehungsstraftat geht, wir wissen, dass auch bei den Männern, dass die Rückfälligkeit sehr gering ist, auch bei diesen Mordstraftaten. Und bei den Frauen ist es auch so. Aber mittlerweile, das sind viele junge Frauen, die dann auch inhaftiert sind. Und es ist nicht unbedingt wegen Beziehungsstraftaten, aber schwere Gewaltstraftaten, die Frauen aus gefangener Population sind auch psychisch gestörter als die Männer. Das einfach ungewöhnlich ist, für Frauen diese schwere Straftaten zu begehen. Da sieht man viele Persönlichkeitsgestörte, dann junge Frauen da und mit Suchtproblemen und so weiter. Die sind auch eine Gruppe von Strafgefangenen, die einen sehr hohen dann Behandlungsbedarf haben, die Frauen.
Ja. Nochmal zu den Bedingungen. Also das heißt, ihr wählt, darüber können wir gleich noch sprechen, ihr sucht dann sozusagen am stärksten Rückfallgefährdeten, logisch, weil eure Abteilung schon eine besondere, so eine therapeutische Ausrichtung dann hat und dadurch eben sagt man, da kann jetzt nicht jeder rein, das würde vielleicht jeder ganz nett finden. So, und jetzt kommen die, keine Ahnung, sag mal so, also die sind verurteilt zu, sag mal, x Jahren,
machen wir. Genau, die sind verurteilt, wir hatten Männer da, die lebenslänglich bekommen haben.
Das ist in Deutschland 24 Jahre?
Nee, das ist dann 15 Jahre.
15?
Okay. Ich dachte, und Minimum.
Okay.
Das heißt, nach 15 Jahren wird es dann geprüft, ob noch eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Ja. Wenn ja, dann bleibt er drin. Und es gibt dann Männer, die sind nach 40 Jahren immer noch in der Haft. Das ist sehr ungewöhnlich in Deutschland, aber ist machbar.
Okay, das heißt sozusagen lebenslänglich bedeutet eben nicht, wie ich jetzt dachte, das ist praktisch 24 Jahre, sondern das heißt lebenslänglich, aber es wird dann irgendwann, beginnt man ständig mit den Prüfungen und dadurch kann es so. Genau. Okay, also kommt der dann nach 15 Jahren zu dir oder also zu euch in die Abteilung, wann kommen die dann ungefähr? Also, oder sagt man nach 2 Jahren, dass man sagt, so jetzt hier.
Das hängt, wir haben ein frühest möglichst Entlassungszeitpunkt, wenn das lebenslänglich ist, dann ist es um die 15 Jahre. Durchschnitt in Deutschland ist eher 17 Jahre. Sehr ungewöhnlich, dass jemand nach 15 Jahren entlassen wird. Das könnte jemand, der eine Beziehungsstraftat begangen hat.
Ja.
Aber unsere Männer, die Mord begangen haben, waren auch dann, hatten andere Probleme, waren auch Hochrisikomänner. Also die waren Sexualmörder, die waren außer der Mordtat, haben auch viele andere Gewaltstraftaten begangen. Und dann hatten wir andere Männer, die haben vielleicht 4 oder 5 Jahre und unser Ziel war 2/3 Entlassungszeitpunkt.
Aber was ist 2/3 Entlassungszeitpunkt, wenn man lebenslänglich ist?
Die haben das nicht. Das ist anders. Bei den Lebenslänglichen, es geht um 15 Jahre, aber wenn man eine zeitige Freiheitsstrafe hat, dann nach 2/3 der Freiheitsstrafe,
also eine könnte man entlassen. Also eine Freiheitsstrafe mit einem Zeitmaß heißt zeitige Freiheitsstrafe.
Ja, genau.
Auch sehr interessant, weil zeitig heißt ja sonst eben irgendwie früh oder schnell oder so.
Ja.
Aber so heißt das bei euch. Okay.
Ja, genau.
Aber jetzt mal, gut, okay, dann das heißt, und wann kommen denn die mit den zeitigen Freiheitsstrafen zu euch? Also, weil das wäre doch Quatsch, wenn die jetzt kommen, kurz vor Ende, und die sagen, wissen Sie, Doktor, Sie müssen mir ja keinen Quatsch mehr erzählen, ich gehe sowieso in 2 Wochen.
Genau, deswegen das Timing ist dann sehr wichtig.
Genau.
Und ich habe immer gesagt, so früh wie möglich, wir wussten, dass unsere Behandlung mit Entlassungsvorbereitungen bei Männern mit einem mittleren Risiko, wir brauchen vielleicht 2 Jahre, ein bisschen länger. Also das ist nicht nur die intensive stationäre Behandlung, aber auch dann Lockerung, das heißt Ausgang, vielleicht eine Arbeit finden außerhalb des Gefängnisses. Und dann bei anderen Männern, wo die viel mehr Probleme hatten und einen höheren Behandlungsbedarf, vielleicht brauchen wir dann über 3 Jahre. Und so mit diesem Zeitraum müssen wir dann arbeiten.
Genau, das heißt, ihr müsst die irgendwie, also weil du sagtest, irgendwie der Ausgangspunkt ist, dass man sagt, wir haben ein gemeinsames Ziel und da muss man ja ein gutes Timing hinkriegen, weil sonst ist das eigentlich gelogen oder so.
Ist es dann gelogen?
Und das wissen die Männer auch, oder?
Ja, also die wissen das und es war immer sehr schwierig, die Männer dann zu halten, wenn wir dann über diesen 2/3 Zeitpunkt hinausgegangen sind, da manchmal da waren systemische Probleme oder er war halt nicht motiviert genug und es dauert halt länger. Und wenn er fast am Endstrafe war, man hat gesehen, dass die Motivation fast weg war, es war egal, was wir gemacht haben, die intrinsische Motivation, man konnte das erhöhen, aber diese extrinsische Also die Entlassung, ja, das ist immer sehr stark. Und man muss auch
sagen... Also zwei Drittel ist irgendwie im deutschen Strafvollzug so eine magische Grenze. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, was ist das jetzt, sagen wir, machen wir es uns einfach 3 Jahre bekommt, ja, sozusagen, dann wird nach 2 Jahren gesagt, wir können jetzt wirklich mal prüfen, ob die Person nicht gehen, also nicht sozusagen entlassen wird. Genau. Das heißt dann gar nicht vorzeitig entlassen werden.
Das ist eine vorzeitige Entlassung.
Doch, ist doch eine vorzeitige Entlassung. Und die bekommt man aber, das kriegen aber schon eine ganze Menge Leute, ne? Diese zwei Drittel.
Ja, da eine ganze Menge. Die genaue Statistik habe ich nicht im Kopf. Aber dann in der soziotherapeutischen Abteilung, wo ich war, das wurde immer sehr stringent dann geprüft. Da unsere Männer saßen wegen wirklich schwere Straftaten, Sexual- und/oder Gewaltstraftaten. Und die Prüfung für die vorzeitige Entlassung, das erfolgte zum Teil durch uns, also durch meine Psychologen und dann auch externe Gutachter. Und der Fall ging dann vor die Strafvollstreckungskammer, die immer dann von mindestens einem Richter oder einer Richterin geleitet wurde. Und die haben am Ende die Entscheidung getroffen. Die Staatsanwaltschaft war auch involviert. Es war schon eine große Hürde, besonders wenn man eine schwere Straftat begangen hat, rauszukommen, wenn man nicht die Arbeit gemacht hat. Also, yeah. Wenn die nur herumsitzen, ja, ich warte das ab, ich gehe ein bisschen arbeiten, aber diese Behandlung, sagen, Quatsch, mache ich nicht. Dann, die sind länger geblieben.
Und was ist und dann sagtest du, der Ausgangspunkt der Behandlung ist erstmal, dass man mit den Patienten so ein bisschen dieses Bündnis etabliert und sagt, hey, wir wollen eigentlich dasselbe. Mhm. Also du bist hier, weil du früher entlassen werden möchtest und eigentlich würde ich dich auch gerne früher entlassen, wenn ich den Eindruck habe, dass es mit der Therapie gut geklappt hat. Und wie geht es dann weiter? Also wenn man schafft, diesen Kontakt zu etablieren.
Ja. Diesen Kontakt zu etablieren ist dann erstmal schwierig, da es ist ein angespanntes Verhältnis. Wir gehören zur Justiz und er sitzt auf der anderen Seite und die nennen uns sogar immer noch dann die Bullen, auch die Psychologen. Und diese Hürde muss man auch irgendwie rüberspringen oder klettern können. Und es ist nicht etwas, was sich wirklich auf Dauer hält. Das heißt, man muss diese Arbeit an der therapeutischen Beziehung eigenständig machen.
Ja.
Genau, da es halt ein Gefängnis ist und wir sind keine niedergelassenen Psychotherapeuten, wo die Menschen in der Regel zu uns dann freiwillig kommen und dann bleiben.
Ja, auch
Männer wissen,
manchmal zu lang.
Ja, manchmal, genau. Wir hatten auch das Gefühl in der Sorte manchmal, in der Sozialtherapie, aber beide Seiten mussten dann weiter und das ist natürlich dann ein Unterschied. Also wir haben immer an diesem Bündnis gearbeitet. Und,
wobei es natürlich auch interessant ist, weil sozusagen Ziel des Bündnisses ist es, möglichst rasch zu beenden. Also das ist natürlich auch eine Besonderheit des Therapievertrags.
Ja. Ja, rasch zu beenden, das ist sozusagen das Hauptziel. Aber wir haben dann einen neuen Ansatz dann übernommen so dass die Arbeit mit den Männern vielleicht dann besser halten konnte. Am Anfang die Arbeit war sehr fokussiert auf Risikofaktoren, also diese Merkmale, die einen Zusammenhang mit Rückfällen haben. Das könnte zum Beispiel sein, ganz platt gesagt, eine Suchtproblematik, kriminelle Einstellungen, diesen Gedanken oder Einstellungen, wobei die Männer denken, ach, das ist doch nicht so schlimm, oder wenn man kein Geld hat, dann kann man jemanden dann überfallen und wird dann, ja, wo kommt das her? Aber das ist eine Art kriminelle Subkultur. Und wenn wir dann diese Faktoren identifizieren, dann muss sie sozusagen wegbehandeln.
Ja.
Was natürlich kaum möglich ist. Aber diese Arbeit war immer sehr fokussiert auf die Probleme oder man könnte sagen, die Unzulänglichkeiten der Männer. Und man kann sich vorstellen, die hatten ziemlich wenig Lust, ständig an diesen Sachen zu arbeiten.
Über ihre Defizite zu reden.
Genau. Und diese Beschwerden wurden irgendwann gehört, glaube ich. Und es war eigentlich ein Neuseeländer, ein Psychologe, er heißt Tony Ward. Und,
er heißt Tiny Ward.
Tony. Nicht Tony. Tiny.
Also
Tony.
Tiny Ward. Wirklich von mir. Yeah. Okay.
Ja, genau.
Tony Ward.
Und er hat einen Ansatz entwickelt, das heißt das Good Lives Modell. Das Modell des guten Lebens. Und er hat festgestellt, dass Es war uns allen eigentlich klar, natürlich die Strafgefangenen sind viel ähnlicher zu uns, als die Unterschiede sind auf jeden Fall weniger. Man sieht diese Risikofaktoren, aber die Ähnlichkeiten sind, wir nennen die Lebensziele. Und was sind die Lebensziele der meisten Menschen? Das ist dann Verbundenheit zu anderen Menschen, einen Sinn im Leben zu finden, Freude zu haben, Kreativität und so weiter.
Ja.
Und er meinte, dass wir dann die Straftaten von vielen Strafgefangenen oder Straffälligen im Hinblick auf diese dann Lebensziele verstehen können. Das heißt, dass entweder dann die wurden frustriert, irgendwie auf dem Weg, diese Ziele zu erreichen. Und Menschen gehen mit Frust dann unterschiedlich um. In unseren Männern, besonders die Gewaltstraftäter, natürlich, die gehen dann mit Frust um, indem sie, dass sie dann gewalttätig dann werden.
Ja.
Und andere Ziele, die ist man, es war nicht Frust, aber die Art, wie man versucht hat, Ziele zu erreichen. Also man will dann genug Geld haben, um die Miete zu bezahlen. Man kann arbeiten gehen, man kann dann Arbeitslosengeld ziehen oder man könnte sich das Geld einfach holen.
Aus einer Kasse irgendwie.
Genau. Das Ziel, Geld zu haben, die Miete zu bezahlen, diese normale
soziale
Ziele, es ist nur die Art, wie man das macht. Und es ist dann auch ähnlich mit Zielen wie Verbundenheit und Gemeinschaft und man sieht das dann manchmal bei sexuellen Gewalttaten. Der versucht dann Verbundenheit mit einem anderen Menschen zu erreichen, die versuchen das mit Gewalt dann durchzusetzen. Also wir reden weniger über Straftaten, mehr über Lebensziele. Und
ja.
Das wollen die Männer.
Ja.
Und das fördert dann dieses Bündnis da.
Ah, okay. Also das finden die cool. Also darauf das haben die auch Lust, cool. Sozusagen.
Da, wenn die reinkommen, die erste Frage sein, was haben sie getan, warum sitzen sie hier? Ich habe gesagt, was wollen sie?
Ja.
Und ja, die waren immer ein bisschen, was will ich? Ich will raus, ja, yeah, aber was wollen sie wirklich? Und dann, was vermissen sie jetzt? Und dann kommt man auf Familie, Freunde, Selbstbestimmtheit. Und dann redet man über diese Sachen und bringt die in Verbindung mit den Straftaten. Warum haben sie diese Sachen nicht?
Okay. Das heißt, die Straftaten, also die Verbindung stellt ihr dann schon her. Also,
auf jeden Fall.
Dass ihr dann sozusagen schon seht, okay, also das ist etwas, was ihr wollt. Und aber ist es nicht ein bisschen sozusagen, dass man die Tat dann irgendwie weißwäscht oder schönredet? Also könnte man das sehen, dass dann die Strafgefangenen sagen, ja, ich habe jetzt mit meinem Psychologen gesprochen und ich verstehe jetzt, ich habe ja die Frau nur vergewaltigt, weil ich ein Bedürfnis nach Nähe habe. So schlimm ist es also gar nicht.
Ja.
Aber es ist ja eigentlich schon ganz schön schlimm.
Ja, es ist natürlich ja, total schlimm. Und dieser Ansatz wird manchmal kritisiert, dass es dann, ja, es ist ein bisschen wie eine Wellnessabteilung. Wir reden über Lebensziele, was man erreichen möchte. Und, aber die Realität ist wirklich ganz anders. Da diese Verbindung wird dann im Rahmen der Behandlung, die hauptsächlich eine Gruppenbehandlung war, immer wieder hergestellt. Und warum sie ihre Ziele nicht erreicht haben und die Risikofaktoren, die in Verbindung dann mit den Zielen und mit den Straftaten werden immer wieder erläutert und wir versuchen mit ihnen dann andere Fähigkeiten dann zu entwickeln. Aber dann die Behandlungsgruppen, da ist ein Thema da, das heißt Hintergrund der Straftaten und dann muss er erklären sozusagen seinen Weg zur Straftat bis zum Begehen der Straftat. Und auf dem Weg dahin, natürlich hat er ziemlich viele fiese Sachen getan und Menschen verletzt, auch emotional, nicht nur physisch, auf dem Weg zu der Straftat und zu den Straftaten. Davon weg kommt er nicht. Diese Verantwortungsfrage, das steht immer im Raum. Ja.
Das heißt, ihr probiert, das heißt, ihr arbeitet sozusagen auch mit zukunftsgerichtet. Also ihr probiert zu sagen, das war in der Vergangenheit, das ist so und so. Und in der Zukunft, wie kannst du dir eigentlich die Zukunft oder wie könntest du dir eine Zukunft außerhalb des Gefängnisses organisieren, in der du sozusagen vielleicht andere Möglichkeiten findest?
Andere Möglichkeiten und wir arbeiten an Identität mit den Männern. Das ist sehr wichtig, wenn jemand ein dissozialer Mensch ist, dann ich habe von Einstein gesprochen, es gibt auch eine Haltung da, die identifizieren sich mit anderen kriminellen Menschen und empfinde das nicht besonders schlimm. Man kann auch, es gibt auch diese kriminelle Ehre und Stolz sein.
Ja. Und vielleicht, ich denke auch so Familie, also wenn sozusagen, wenn jetzt der eigene Vater auch ein recht kriminelles Verhalten hat, wird das irgendwie auch nochmal so ganz, also ich will nicht sagen selbstverständlicher, aber es ist dann irgendwie etwas, was Menschen tun, oder?
Ja, das hängt von dem Verhältnis zu dem Vater. Wenn das ein bisschen positiv war, dann er ist wie ein Vorbild. Und manchmal, wenn er kein positives Vorbild war, die Kinder, die Jungs insbesondere, übernehmen trotzdem die Einstellungen und Verhaltensweisen von dem Vater.
Ja.
Und,
obwohl die sagen, sie finden ihn schlecht.
Ja, sozusagen. Die finden ihn auch schlecht, ja. Das passiert auch. Hat auch zum Teil damit zu tun, wenn die wenige andere Chancen hatten, dann andere Verhaltensweisen zu entwickeln. Da erstmal, er ist innerhalb der Familie, die übernehmen das als jüngere Kinder. Und dann diese Jungs und Mädchen auch, die sind dann für andere Kinder am Ende schwer erträglich. Und dann die suchen nicht nur Gleichaltrige, aber Gleichgesinnte aus, wo man diese Rückmeldung bekommt. Ach, eigentlich, was du magst, das ist in Ordnung, ich finde das auch cool. Das ist sehr natürlich, dass wir dann uns dann zu diesen Menschen, die zu uns ähnlich sind, hingezogen fühlen.
Eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens. Trotzdem wird dieser Podcast professionell produziert und das verursacht ein paar Kosten. Wenn ihr euch, so wie wir, wünscht, dass es mit Verrückt weitergeht, brauchen wir eure Unterstützung. Empfehlt uns weiter, verlinkt uns, schreibt uns auf Facebook, was wir besser machen sollen. Aber natürlich helft ihr uns noch mehr, wenn ihr dieses Projekt auch durch Spenden unterstützt. Ihr findet uns auf dem Portal Steady unter Verrückt der Podcast. Jede Spende hilft uns wirklich weiter. Danke. Und jetzt zurück zu Verrückt.
Und es ist aber dann so ähnlich, ne, wie euer Therapieansatz oder der Therapieansatz, den du sagst, ist, mit der mehr der alte ist, dass man sozusagen aus dem Negativen heraus keinen guten Ansatz findet. Das heißt, man hat so einen negativen Ansatz, man redet über Etat und über und daraus findet man nichts. Und genauso, wenn man sagt, ich möchte nicht so werden wie mein Vater hat geprügelt und hat gesoffen und hat so, davon habe ich ja noch keine Idee, wie ich werden möchte. Genau. Also es kann nicht, also es ist dann irgendwie negativ, aber doch identitätsbildend oder
genau.
so.
Genau.
Und dann, also dann habt ihr diese Gruppentherapien, ihr besprecht das dann alles und für sozusagen, wie man das dann gestaltet. Gibt es Evidenz für diese, für Therapieansätze? Also wie untersucht man welche, ob der, also vielleicht seid ihr, habt, ist eure Idee ja falsch. Also man
sollte, könnte sein,
man sollte schon gucken.
Psychologen im Laufe der Zeit hatten viele tolle Ideen, auch für Therapien, und dann man hat die untersucht und die waren vielleicht schön. Aber die haben nichts gebracht.
Ja, und was macht ihr?
Genau,
also wie untersucht ihr das?
Ja, wie man das untersucht. Das für uns am Ende die Hauptsache und dann auch für die Gesellschaft ist, dann, wenn die dann unsere Behandlung dann besuchen, im Vergleich zu anderen Männern, die das nicht machen, ist dann die Rückfälligkeit geringer.
Ja.
Und was wir nach mittlerweile vielen Jahren Forschung wissen, nicht aus Brandenburg, ich meine dann Deutschland, im englischsprachigen Raum, die sind viel länger dabei, aus irgendwelchem Grund. Trotz aller Probleme auch in den USA, viel Forschung wurde betrieben. Die Kanadier sind auch da sehr stark. Und wir wissen, was funktioniert. Wir wissen, dass diese Fokussierung auf Risikofaktoren nicht schlecht ist. Wir wissen, wenn wir gar nicht über Risikofaktoren reden, dass es schlecht, dann sind die Behandlungen nicht effektiv. Also wenn wir nur über persönliche Entwicklung und ich würde sagen, das ist eher dann diese Rogerien-Gesprächstherapie. Die Forschung zeigt, dass das alleine ist für Strafgefangene zumindest nicht hilfreich. Und dass wir brauchen etwas, was sehr strukturiert ist, aber etwas, was auch dann zukunftsfokussiert ist, indem die Männer müssen neue Fähigkeiten lernen. Also sie müssen lernen, wie man anders verhalten kann. Nur zu lernen, dass man schlecht ist, das verändert kein Verhalten. Also die Risikofaktoren werden dann erkannt und dann versuchen wir die alternativen Verhaltensweisen dann einzuüben. Das wissen wir auch mittlerweile, ist nur halb dann effektiv, wenn wir die Männer nicht mitbringen. Also Psychologie hat manchmal tolle Methoden, aber wenn die Zielgruppe sagt, das mache ich nicht, Und da die Strafgefangenen, die zeigen auch das für Widerstand, die sagen, das kann ich nicht oder das mache ich nicht, dann ist es egal, auch wenn man Todesstrafe hat. Man wird das Ergebnis nicht haben, das man haben möchte. Und deswegen der zweite Teil kommt jetzt, die Motivationsarbeit. Und wir wissen aus anderen Bereichen, Identitätsbildung, das Fokussierung auf die Entwicklung von Fähigkeiten, das ist ein guter Ersatz zu dieser defizitorientierten Behandlung.
Aber wie können die Männer reale Situationen ausprobieren, wenn sie ja dummerweise im Gefängnis sind? Also wie können vor allen Dingen unter irgendwie kontrollierten Bedingungen? Also ihr könnt ja jetzt nicht die mal ein Jahr entlassen und dann gucken, wenn wir Glück haben, begehen sie keine Straftat oder vergewaltigen keine Frau. Wie kann man das prüfen? Also welche Modelle sind da vorhanden?
Ja, das ist auch keine berechtigte Kritik und wie können wir das dann nicht umgehen, aber dann begegnen. Die sozialtherapeutischen Abteilungen sind im Vergleich zu anderen Abteilungen ziemlich freizügig. Das heißt, die Männer sind nur in ihren Hafträumen dann nachts rüber. Also ab 21 Uhr in meiner Abteilung wurden die dann eingeschlossen und dann, ich denke, halb sechs morgens aufgeschlossen, gingen arbeiten, wenn sie in der Abteilung waren.
Wo arbeiten sie?
Innerhalb des Gefängnisses.
Okay.
Irgendwann später bekommen die auch die Möglichkeit, dann ein normales Arbeitsverhältnis einzugehen.
Ich fand das immer so lustig. Also die hatten eine Autowerkstatt, hatten die auch im Gefängnis.
Genau,
und
genau.
Du hast da immer dein Auto reparieren lassen. Und ich habe immer gesagt, so. Bist du dir sicher, dass sie den Auto...
Genau. Wenn die an die Bremsen gehen und die waren dann gut, dann muss ich sagen, dann beobachtet da und gut ausgesucht die Männer da, die da gearbeitet haben.
Aber es ist ja schon so, ich meine, du sprichst ja täglich mit Menschen, die jahrelange Erfahrung damit haben, Probleme mit Gewalt zu lösen. Aber auch, also ich sage immer so, wenn mir jemand in der S-Bahn sehr stark auf den Fuß tritt, dann gibt es eine Mikrosekunde, wo ich den umbringen möchte.
Ja.
Es ist nur eine Mikrosekunde und ich habe bisher noch nie jemanden erfolgreich hier umgebracht. Aber du sprichst also auch mit Männern, die so irgendwie nicht gelernt haben, Impulse zu unterdrücken oder die zumindest da immer wieder schlecht drin waren oder so. Und doch besteht die Arbeit darin, die Männer ja auch mit ihren Problemen zu konfrontieren und mit ihr, ich sage immer zu meinen Patientinnen und Patienten, die ja freiwillig kommen und so und sich sehr freuen, dass sie zu einem so netten Arzt wie mir kommen dürfen, sage ich immer, Psychotherapie ist nicht immer den ganzen Tag Heidi-Dai und Wohlfühlen, sondern Psychotherapie ist auch mal unangenehm oder man bespricht auch mal so. Wie ist das in deiner Arbeit?
Du meinst dann mit diesen Männern, mit diesen Impulsproblemen und Gewaltproblemen?
Ich meine, es ist ja auch vielleicht dann gefährlich an der Stelle für dich oder für euch forensische, wie heißt der, Rechtspsychologe?
Rechtspsychologe.
Gibt's auch
Volkspsychologe. ich habe die Arbeit dann kaum als gefährlich erlebt, muss ich sagen. Aber nicht da. Ich finde, die Psychiatrie ist viel gefährlicher. Besonders mit Menschen, wenn die eine psychiatrische Störung haben und vielleicht dann Wahnvorstellungen und so weiter. Unsere Männer sind nicht psychiatrisch gestört. Gut, einige haben schon schwere Persönlichkeitsstörungen, aber ihre Fähigkeiten...
Und einige von euch haben auch Suchterkrankungen.
Ja, und einige auch. Ja, aber bei uns, wir haben das relativ gut unter Kontrolle durch Urinkontrollen und sowas. Und obwohl manchmal hatte ich schon Bedenken, dachte, die waren schon high. Und dann hatten wir doch Probleme. Aber wenn die nicht high sind, die können ihre Impulse sehr gut kontrollieren.
Okay.
Also es ist diese Idee, dass was du beschrieben hast dann in der U-Bahn, das passiert auch, aber unsere Männer können genau wie du ihre Impulse in der Situation sehr gut kontrollieren. Es muss...
Aber das ist irgendwie nicht intuitiv, weil man würde ja denken, das sind eben Männer, die genau das nicht können. Ja?
Ich denke, das ist, wie die Gesellschaft oft diese Männer sieht, aber die treffen Entscheidungen. Die treffen manchmal sehr schnelle Entscheidungen und Entscheidungen sind relativ automatisch, aber auch diese automatischen Entscheidungen, die schlagen nicht einfach zu auf offene Straße. Die suchen die Situation aus und die wissen, wenn ich das jetzt mache und alle diese Menschen mich sehen, dann bin ich dran und gehe wieder ins Gefängnis. Also es ist eher dann eine Schlägerei oder ein Überfall, Nachtsüber, da sind wenig Menschen da. Irgendwann werden die wahrscheinlich wieder überführt und müssen ins Gefängnis. Aber die haben erst mal kurz darüber nachgedacht und dachten, dieses Mal zumindest, ich kriege es hin. Ich werde nicht erwischt. Okay. Das geht schon. Okay. Und das ist auch dann wirklich bei den meisten Sexualstraftaten auch so, bei Vergewaltigungen. Es gibt nicht immer eine sehr lange Planung, aber die Situation wird dann, es wird abgewogen da.
Das, wenn es das nicht gäbe, bräuchte man ja, also wären diese Männer ja quasi nicht therapiefähig, wenn man genau sagen würde, also die haben gar keine Kontrolle die haben für keine Sekunde eine einzige Kontrolle, dann wäre das ja auch verschwendete Geldverschwendung. Dann gibt es ja aber auch noch diesen Aspekt, dass Menschen sich durch Taten spüren, also das sozusagen, dass also man kennt es vielleicht noch mal ein bisschen besser von den Borderline-Persönlichkeitsstörungen, dass Menschen sich selber schneiden, um sich zu spüren. Aber ich habe den Eindruck, dass es eben bei den bei manchen Menschen mit psychopathischen Persönlichkeitsstörungen eigentlich auch die sozusagen in Konflikt und in der vielleicht sogar gewalttätigen Auseinandersetzung findet so eine adrenalinartige Selbstwahrnehmung statt. Wie gehen die Männer damit um, oder wie also, und das ist ja schon irgendwie, also das muss man ja schon auch irgendwie miteinander sehen oder miteinander besprechen oder irgendwie.
Machen wir. Das ist dann das ist ganz wichtig, diese Offenheit mit den Männern auch herzustellen, und das kriegt man aber, ich finde, relativ gut hin, indem man zeigt, dass viele Verhaltensweisen eigentlich normal sind. Nicht immer in dem Ausmaß, nicht immer in dem Kontext, aber diese Lust an Aggressivität, das ist was sehr Menschliches. Und ich konnte immer dieses Beispiel, da ich aus Australien komme, von Rugby nutzen.
Ja.
Man von Rugby, und wenn man Rugby gespielt hat, man sieht, das ist eine sehr aggressive, aber kontrollierte Sportart. Es gibt Regeln, man darf nicht dann außerhalb dieser Regeln etwas machen, dann ist es eine Körperverletzung, aber innerhalb der Regeln, man darf den anderen anrempeln, zum Boden schmeißen und wirklich heftig anfassen. Und man macht das nicht nur, dass etwas zu tun ist, das macht unheimlich viel Spaß.
Ja.
Und Gewaltstraftaten sind ein bisschen wie Rugby ohne Regeln oder mit anderen Regeln. Da auch unsere Gewaltstraftäter, die meisten würden sagen, eher so weit gehe ich nicht. Ein Mord nie im Leben.
Ja.
Meistens stimmt das. Er geht nicht so weit. Er hat seine eigenen moralische oder seine eigenen Werte da. So, er setzt für sich dann bestimmte Grenzen. Und manchmal sind die aber schockiert, wenn die dann zu weit gehen. Vielleicht waren die besonders wütend oder auf Drogen oder alkoholisiert. Und die sind schockiert, dass sie jemanden so schwer verletzt haben.
Also die haben sozusagen selber die Kontrolle verloren. Die Kontrolle über ihren Kontrollverlust verloren.
Genau. Okay. Aber deswegen ist es schwierig, über Kontrollverlust zu sprechen.
Ja.
Da er setzt seine Gewalt ein.
Ja, okay.
Einzuschüchtern, genau. Oder Geld zu bekommen. Es ist nicht wirklich Kontrollverlust. Das wird manchmal, okay, ich fand manchmal die Rechtsanwälte, unsere Männer haben versucht, dann so zu argumentieren, dass es war ein Verlust, er ist eigentlich nicht so.
Ja.
Und wir haben gesagt, eigentlich, er wollte das. Er wusste genau, was er tut in dem Moment. Ja, er war sehr emotional aufgeregt. Aber auch in die Situation reinging, er wusste, wo es wahrscheinlich hingehen würde.
Ja. Okay, also so genau, verstehe, so irgendwie wie so eine Art Spiel, irgendwie 4 von 1 könnte das passieren und mit diesem Vorsatz oder so gehe ich da rein. Und dann wie schätzt ihr das dann ein, oder wie kann man das dann eben, dann die Gesellschaft möchte ja natürlich, dass ihr einen Persilschein ausschaltet, die Gesellschaft möchte, dass ihr die einzigen, also sozusagen ihr seid die einzigen, die dafür bezahlt werden, für den größten Quatsch der Welt in die Zukunft zu schauen. Also ich meine, alle können dir sagen, das geht gar nicht, aber ihr werdet dafür bezahlt, dass ihr in die Zukunft schaut.
Ja, genau.
Und ich denke immer, wie macht ihr das? Wie helft ihr uns als Gesellschaft so an der Stelle weiter? Also welche Faktoren oder so kann man da untersuchen? Oder weil ich meine, die Männer wissen ja, was ihr gewollt. Und ja, die wissen auch, sie werden überprüft.
Ja.
Und
ja.
Ich meine, irgendwie kommt man auch ins Internet und dann weiß man auch, was die Psychologen hören wollen.
Absolut, absolut. Die Instrumente, die wir nutzen, die psychologische Testung, das kann man dann schon recherchieren. Und mittlerweile mit Google Scholar kommt man sogar an die Forschungsartikel. Man könnte sich da ein bisschen reinlesen da und sich darauf vorbereiten. Und das ist natürlich soziale Erwünschtheit. Und manche, die wollen einfach gut sein. Die wollen nicht wahrhaben, dass sie bestimmte Defizite oder Probleme haben. So ist es auch dann. Nicht nur, die wollen uns etwas vortäuschen, sondern manchmal sich selbst.
Ja, ja, klar.
Und das muss man, da muss man durchblicken aus forensischer Psychologe oder Rechtspsychologe. Das ist äußerst schwierig. Und was uns hilft, sind standardisierte Instrumente mittlerweile. Und es ist eigentlich, ich finde, mittlerweile viel weniger diese traditionelle psychologische Testung, diese Fragebögen. Die sind relativ durchsichtig und manchmal, wenn die ja, das sind auch dann Skalen da, sodass man das dann auffangen kann, dass einer sich da versucht, sich zu verstellen. Aber dann weiß sie nichts mehr, als dass er hat versucht, sich zu verstellen.
Okay.
Du kriegst die Sache nicht mehr raus. Und mittlerweile, wir nutzen dann Rating-Skalen, die sind wie, dann man muss die auch in die Psychiatrie, um Diagnosen zu stellen. Und wir stellen dann keine Diagnosen, aber Prognosen aufgrund des Vorhandenseins von bestimmten Faktoren.
Aber die Rating-Skalen sind ja schon auch so, man fragt ja dann so Sachen ab und holt sich Informationen ein. Also die sind ja nicht sehr...
Diese okay. Beobachtungen.
Okay.
Ein bisschen abfragen und dann natürlich, er hat dann die Chance, dann, wenn er ein guter Lügner ist, er könnte uns vormachen, dass er wirklich viel weit ist, als er eigentlich ist. So ist es eine Mischung aus Fragestellung und auch dann Beobachtungen und auch dann historischen Faktoren, so Sachen aus seiner Vergangenheit.
Vorgeschichte.
Ja, so, dass er auch nicht mehr verändern kann. Die sind etwas problematisch, da das heißt, wenn er ganz viele dieser Faktoren hat, theoretisch könnte er immer Hochrisiko bleiben, obwohl er alles gegeben hat in einer Behandlung
und
sehr gute Fortschritte gemacht hat. Deswegen nutzen wir auch dann diese dynamischen Faktoren, die auch veränderbar sind.
Ja. Am Ende ist es ja schon so, dass ich meine, der Ausgangspunkt eurer Arbeit muss ja immer sein, dass Menschen sich verändern können und dass eben auch die Menschen, die ihr da aufnehmt, sich verändern können. Also wenn ihr der Meinung seid, diese Menschen haben überhaupt gar keine Chance, sich zu verändern, warum solltet ihr sozusagen das Geld des Steuerzahlers ausgeben für hoffnungslose Fälle oder so?
Ja.
Also es gibt auch ein Bias bei euch, dass ihr natürlich auch sehen wollt, dass sie sich gut entwickelt haben, weil ihr ja dann so gut gearbeitet habt.
Genau, der Bias ist da. Das wird oft dann kritisiert, dass die Behandler dann auch dann die Prognosen dann nicht stellen sollen am Ende. Obwohl ich muss sagen, dass alle niedergelassenen Psychotherapeuten und Ärzte machen das. Manchmal mit anhand von Labor dann Ergebnissen. Aber am Ende die Behandler überall legen auch fest, ob jemand dann, ob die Behandlung dann effektiv war oder nicht. Wir machen das auch. Wir werden aber dafür kritisiert, da wir sollen gutgläubig sein, zu gutgläubig sein,
also
blauäugig sein. Das hört man auch dann innerhalb des Systems auch. Und ich finde eigentlich, dass wie wir das entgegenwirken, sind mit diesen standardisierten Instrumenten. Wir haben auch externe Gutachter und wir haben Supervision. Wir arbeiten in Teams, so es unterschiedliche Sichtweisen gibt. Und es ist gut, dass die Teams nicht immer einig sind, da man muss sich dann mit diesen Differenzen auseinandersetzen und die eigenen dann Vorstellungen dann überprüfen. Und ich fand im Grunde, nicht im Grunde, dass meine Kollegen eigentlich sehr vorsichtig waren. Und so, es war fast in die andere Richtung. Wir waren eher konservativ, da wir wussten, dass es um was wirklich, es ging um was. Wenn wir einen Fehler da machen und ein Mann wird entlassen und er wirklich immer noch gefährlich ist und dann er dann beim Mord war es sehr, die RUV-Quote ist sehr gering, aber bei Gewaltstraftaten relativ hoch, bei Vergewaltigung auch dann relativ hoch, bei unseren Männern zumindest. Deswegen waren wir sehr vorsichtig, fand ich. Ich konnte die Kritik nicht annehmen.
Ja.
Deswegen.
Naja, das Problem ist irgendwo, ich denke irgendwie, das Problem ist halt, klar, also eine Straftat und also die vielen nicht begangenen Straftaten sieht kein Mensch, also wenn es hoffentlich viele sind, und eben die eine Straftat, die passiert, die sehen eben sehr viele, die Presse berichtet darüber sehr gerne, hier geht ja der Mörder. Ich meine auch so Sachen, wir haben darüber uns in der Vergangenheit unterhalten, so Sachen wie, wie heißt es, Lockerungen oder so, also das kann ja sehr weit gehen, also bei Menschen, die eine langjährige Haftstrafe hat, kann die sogenannte Lockerung ja bedeuten, dass die ein Jahr zu Hause sind. Oder ein halbes Jahr.
Es könnte das bedeuten, die Grenze ist eher momentan 6 Monate, aber dann kann das verlängert werden. Wir hatten dann, war ein Mann, er hat dann lebenslänglich gehabt, und Teil seiner Entlassungsvorbereitung war dieser Langzeitausgang, und ja, er war am Ende circa ein Jahr zu Hause, aber wir waren zuständig für ihn.
Das aber heißt, so in der Zeit könnte ihn ja die Zeitung fotografieren und sagen, hier sitzt jetzt gerade ein derzeit Inhaftierter beim Grillfest mit seiner Familie.
Genau, oder so. Genau.
Ja. Das würde sicherlich nicht gut ankommen.
Oder? Nein, das ist es oft dann.
Aber ihr publiziert das ja auch nicht. Also
wir publizieren das nicht, und da manchmal da ist viel Unverständnis dafür, und in dem Fall, das war ein Mann, ist eine sehr schwere Straftat und eine politische Straftat, könnte man auch sagen. Aber er saß dann schon 15 Jahre, und wir waren überzeugt, dass er so weit war, dass wir das ausprobieren konnten. Und das ist ein sehr wichtiges Instrument. Viel schlimmer ist, die Männer dann ohne sowas zu entlassen und dann unter Bewährung oder Führungsaufsicht, da dann die Möglichkeit, ihn wieder ins Gefängnis reinzuholen, die sind begrenzt. Ja. Und bei uns ist es möglich, wir sagen, jetzt kommen sie rein. Ja. Oder wir tauchen da auf, wir waren mehrmals bei seinem Zuhause, bei ihm und seiner Freundin, und wir haben Urinkontrollen durchgeführt und das Umfeld dann angeguckt, und also das ist nicht, dass es die einfach herumlaufen und machen irgendetwas. Es war eine schöne Erprobung.
Die müssen auch sehr brav sein dann dort. Ne?
Ja, also
die müssen dann auch um so und so viel ins Bett gehen und so Sachen. Also die dürfen jetzt nicht irgendwie Party machen gehen oder so.
Es hängt von dem Fall ab. Nee, ja. Er dürfte kein Alkohol trinken, da genau. Alkohol war mit seinem Straftat auch dann verbunden. Und deswegen waren wir da unerwartet manchmal. Und er hat, muss ich sagen, alles mitgemacht. Er hat dann eine tolle Freundin gehabt, und musste einiges erleben dann in diesem Zeitraum, Arbeitsstelle Verlust, und wir konnten sehen, wie er darauf reagiert. Die sind auch die kritischen Punkte, wo einer zurückfällt in alten Verhaltensweisen. Und dann hat er eine neue Arbeit gefunden, und das läuft dann wirklich gut. Und er ist jetzt dann, seit einiger Zeit wurde er dann zur Bewährung entlassen. So, das heißt, es kommt noch eine Phase von Betreuung. Es ist wirklich nicht ein laissez-faire dann Einstellung dann zu dieser Wiedereingliederung. Es wird sehr eng betreut.
Aber es ist so ein bisschen auch so ein Schnittpunkt, ne? Dass also wir reden ja im Moment sozusagen viel darüber, so wer ist Experte. Also heute ist ja sozusagen Experte ist ja meistens, wenn man 3 YouTube-Videos geguckt hat, und wenn man 5 YouTube-Videos geguckt hat, dann ist man super Experte schon lange und so. Und also ein bisschen ist das auch irgendwie so ein Punkt, dass also das sozusagen. Also ihr macht ja eine ziemlich expertisegetriebene Arbeit. Also das heißt, ihr habt sozusagen so eure Punkte, was ihr so macht. Ihr habt eure Evidenz weltweit, macht ihr die Forschung. Und auf dieser Grundlage, ihr müsst es auch rechtfertigen mit dem Ministerium. Also es ist alles eine ziemlich strukturierte, nicht so unkomplizierte Arbeit. Und das ist natürlich dann irgendwie für jetzt Springerpresse irgendwie halt super einfach. Die setzen sich halt hin und sagen, hier trinkt der Straftäter Bier mit seinen Freunden, obwohl er also, und eigentlich ist es fast schon schwierig, darauf zu reagieren. Also so, also dann, aber interessanterweise, die Kette wird immer wieder in Gang gesetzt. Irgendwie das Ministerium sagt dann, ja, das ist und so, wir werden alles nochmal überprüfen und so. Ja. Und eigentlich könnt ihr vielleicht hoffentlich immer sagen, ja, nee, das ist alles okay. Also wir haben wissenschaftsgeleitet, evidenzbasiert gehandelt und alles ist okay. Also wir müssen auch 10% Rückfallwahrscheinlichkeit in Kauf nehmen, oder?
Ja, und das ist natürlich, das zu äußern, ist sehr dann schwierig. Ich finde auch politisch zu äußern. Das Problem mit der Arbeit ist, bei jedem Erfolg, die Gesellschaft erfährt nichts davon.
Genau.
Die sind die Sachen, die laufen ganz
There's no glory in prevention.
Genau. Und die Skandale oder wo es schief geht, natürlich, das ist dann medienwirksam. Und ich kann es auch wirklich gut verstehen, wenn es dann zu einer schweren Straftat wiederkommt.
Ja, klar.
Das ist, die Situation ist für uns aber in Deutschland, finde ich. Wir haben einen Strafvollzug, der wirklich unsere Gesellschaft auch reflektiert. Und wir sind eine sehr humanistische, liberale Gesellschaft und unser Vollzug reflektiert das. Es könnte anders sein. Wir könnten einen Vollzug haben wie in den USA. Aber dann würden wir dann die gleichen Probleme haben. Wir würden dann mehr Geld in den Strafvollzug einstecken aus der Bildung. Wir würden dann eine viel höhere Rückfallquote haben. Das heißt viel mehr Straftaten. Und wir würden dann auch dann eine Gesellschaft sein, die nicht bereit ist, Menschen, die zwar schreckliche Dinge gemacht haben, aber nicht eine zweite Chance zu geben.
Ja.
Wenn sie alles dafür getan haben, um diese Chance dann zu verdienen. Wir würden sagen, trotzdem, das interessiert uns nicht.
Ja, ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt, dass die Strafvollzüge die Gesellschaft eben reflektieren und dass man dann natürlich in dem Moment, wo eine schreckliche Straftat passiert, denkt man, tja, hätten wir mal lieber so einen Knast wie in den USA, dann wäre dieses Arschloch nicht in Freiheit. Ja, aber
weil das stimmt auch nicht, da in den USA, einige können sich auch nicht für immer dann inhaftieren, aber die kommen nach etlichen Jahren raus, total unvorbereitet. Und es ist fast vorprogrammiert, dass sie wieder schwere Straftaten begehen. Aber was wir auf jeden Fall machen müssen, ist bei diesen, wenn es dann schief geht, wir müssen das auswerten und fragen, haben wir etwas übersehen?
Ja.
Aber das tun wir.
Was würde ich beim nächsten Mal anders machen? Ich habe noch eine Frage. Ach so, genau. Es gab diesen berühmten MRT-Forscher, der sozusagen psychopathische Männer im fMRI hatte, die untersucht.
Ja.
Und dann hat er irgendwann mal ein fMRI mit sich selber gemacht.
Mhm.
Und dann kam raus, ganz klar Psychopath. Hundertprozentige, typisches fMRI-Muster von einem Psychopathen. Mhm. Und das war ganz cool. Also er hat es veröffentlicht und hat das eben geschrieben. Und er hat geschrieben, er versteht das auch. Er versteht auch, warum das so ist. Mhm. Es gibt so ein paar sozusagen Kriterien von Menschen mit Psychopathien, die er, also er selber ist gesellschaftskonformer, aber es gibt ein paar also so Sachen, wo er sich wiederfindet oder so. Wie ist es bei dir? Ich meine, das ist ja, man wird ja, wenn man in der Gerontopsychiatrie arbeitet, wird man irgendwie mit der eigenen Vergesslichkeit konfrontiert. wenn man in der Kinderpsychiatrie arbeitet, so wie ich vor allen Dingen, wird man mit dem eigenen Alter, sagen wir mal, konfrontiert.
Ja.
Aber so wie ist es mit dir keine Ahnung, deine Einstellung, also zu deinem kriminellen Ich so? Also, ich meine, ich kenne dich, das kann ich wirklich ehrlich sagen, als sehr ehrlichen Menschen. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, also du bist eigentlich so nicht jemand, der irgendwie sagt, ach komm, ist egal, das merkt er gar nicht oder so. Das kommt eher nicht von dir. So. Aber wie ist es so?
Wie ist das so? Ich habe mich dann, ich denke, alle, die im Vollzug lange arbeiten, stellen sich die Frage, ob der Vollzug auch ihn oder sie dann verändert hat. Auf welche Art und Weise.
Klar.
Und ich weiß, als ich anfing, ich war relativ jung und ich fand auch Kriminalität dann, es hing von der Straftat ab, aber wie auch immer sehr spannend und dann aufregend. Und es war auch ein bisschen, ich war da für den Thrill sozusagen.
Yeah.
Und es hat sich anders entwickelt im Laufe der Zeit. Und ich finde, vielleicht das hat nur mit dem Alterwerden zu tun. Aber ich finde, ich bin viel mitfühlender geworden, viel ehrlicher und viel sozialer. Aber das passiert jedem, habe ich gehört. Da wir wissen, dass die meisten Jugendliche haben Straftaten begangen. Es liegt bei über 90%.
Ach so.
Ja, okay. Also so, wir sind alle kriminell irgendwie.
Ja.
Und vielleicht wird man auch damit konfrontiert, dass es fast normal ist, aber nicht immer wünschenswert ist. Und diese Kriminalität in Adolescence oder bei Jugendlichen, das ist eher dann vielleicht etwas klauen und sowas. Ja, die sind keine schweren Straftaten in der Regel. Also ich finde, ich bin nicht krimineller geworden durch meine Arbeit.
Aber ich meine auch sowas wie, hast du so Sachen in dir entdeckt oder vielleicht in vielen Menschen entdeckt, die häufig Kriminellen zugeschrieben werden, wo du heute denkst, naja, Das haben viele Menschen oder das kann ich auch in mir entdecken oder so?
Ich finde, ich habe nicht mehr entdeckt. Ich denke, was ich entdeckt habe, und das klingt dann plötzlich ein bisschen vielleicht esoterisch oder wellnessorientiert, aber wirklich, dass unsere Strafgefangenen, dass ich habe ein Buch vor kurzem gelesen, es hieß dann Im Grunde gut,
ja,
von dem niederländischen Historiker. Und ich finde, das ist eher dann, das war meine These, muss ich sagen, und meine Haltung in den letzten Jahren.
Ah, okay.
Also. Und vielleicht das war auch eine Art, um das zu überleben, dann mit diesen sehr schweren Straftaten jeden Tag konfrontiert zu werden. Und dass im Grunde alle diese Männer im Vorsicht, die wollen doch gut sein. Das sagen die auch. Die wollen ein Vater sein, ein guter Vater sein. Die wollen ein guter Bruder sein. Ja. Weißt du, wie leckerst du, du grinst jetzt da.
Naja, ich finde das natürlich sehr überraschend. Also ich hatte gehofft, dass du irgendwie sagst, ja, auch ich merke, dass ich manchmal zur Durchsetzung meiner Ziele nicht mich an alle Regeln halten darf. Aber stattdessen sagst du, ich habe das Gefühl, ich bin ganz verbunden mit diesen gewalttätigen Kriminellen.
Und ich meine, Grenze überschreiten, wir sind alle fähig dazu. Natürlich habe ich meine Grenzüberschreitung, aber ich finde die nicht so interessant und nicht so gravierend.
Naja, es hätte ja sein können. Ich fand das eben bei diesen MRI-Menschen so interessant, dass er dann eben so sagt, ja, ich verstehe das und ich glaube, dass ich in bestimmten Situationen Reaktionsmuster zeige, die hier und so. Aber gut.
Ja, aber vielleicht war er aus Psychopath geboren.
Ja, so würde er das auch sehen, ja, klar.
Und Psychopathen sind in der Regel, oder stört sie nicht, dass sie Psychopathen sind und sagt, ja, das ist okay. Und die haben wenig Angst und wenig Gefühle, es ist eigentlich in Ordnung.
Eine meiner Lieblingsszenen überhaupt ist eben, wo, als der Richter Jeffrey Dahmer zum Prozessbeginn fragt, warum er so grinst, warum er so lächelt.
Ja.
Und er sagt, er freut sich so auf den Prozess und der Richter sagt, okay, warum denn? Das wird ja wahrscheinlich ziemlich schwierig für sie ausgehen. Und Jeffrey Dahmer sagt wirklich mit dem tiefsten Brust und er hofft, dass er heute die Gründe für diese Straftaten erfährt im Rahmen des Prozesses und er ist so froh, dass es losgeht. Er hofft, dass er das erfährt im Rahmen dieses Prozesses.
Ja. Obwohl, Jeffrey Dahmer war kein Psychopath.
Nee,
war er nicht? Nee, schreckliche Straftaten, aber er war viel, viel zu neurotisch und zu viele Ängste und die Psychopathen.
Eher so Charles Manson.
Ja, voll, ich weiß nicht, kann auch sein. Eher dann, ich finde, ein Klassiker ist immer noch Ted Bundy.
Ja.
Und mit dieser Gefühlskälte, das ist ganz wichtig bei dem Psychopathen.
Nee, das ist bei Jeffrey Dahmer nicht mehr.
Nein, aber.
Wir sind jetzt schon am Ende von dem Podcast und ich danke dir sehr, dass ich hoffe, dass ich nicht genauso lange nach Berlin zurückfahre, wie ich hierher gefahren bin. Am Ende des Podcasts haben immer alle, oder biete ich all meinen Gästen an, mir eine Frage zu stellen. Welche auch immer du willst. Ich sag bei den Menschen, die vor allen Dingen als Patienten mit Psychiatrie in Berührung gekommen sind, sage ich immer, stellen Sie mal eine Frage, die Sie immer schon einem Psychiater stellen wollten, aber das ist ja bei dir auch nicht so. Fällt dir irgendwas ein,
es ist ein bisschen wie bei einem Vorstellungsgespräch, ja? Dann plötzlich muss man dann ganz gute Fragen dann haben.
Aber eigentlich, wenn überhaupt Vorstellungsgespräche, müsste ich ja jetzt bei dir sozusagen probieren, einen Job zu kriegen. Weil es ist ja nicht so.
Ja, was habe ich dann für eine Frage an einen Psychiater, den ich sehr gut kenne? Ja. Warum dann Psychiatrie, nicht Psychotherapie?
Ach, nee, das weiß ich gar nicht irgendwie. Ich dachte erst, ich muss Psychologie studieren. Ja. Und dann habe ich gehört, dass man, um Psychiater zu werden, Medizin studieren muss. Also es war ganz komisch. Ich kann es eigentlich gar nicht begründen. Okay. Ich habe gar keine Ärzte in der Familie.
Ja.
Also mittlerweile schon, aber damals eben nicht.
Ja.
Und,
ja.
Und so bin ich dann keinen besonderen Grund. Also ich bin ja auch ganz viel, also ich bin, keine Ahnung, 60-70% Psychotherapeut. Okay. Also jetzt so in der Arbeit. So diese reine Psychiatrie, so mit Medikamenten verschreibt, einen Tag auf Wiedersehen, das würde ich ein Jahr lang durchhalten und dann müsste ich mir was anderes tun. Na gut, das ist sehr schön. Wie gesagt, mal sehen, wie lange ich zurückbrauche. Mein Name ist Jakob Hein und das war Verrückt.
Verrückt wird produziert von mir, Jakob Hein, und ist eine Produktion von Bose Park Productions. Ausführende Produzentin ist Sue Holder und wir nehmen auf in den wunderbaren Studios von Bose Park. Wenn ihr uns unterstützen wollt, denkt bitte dran, Steady ist ein Portal, wo ihr dies tun könnt. Tschüss.